NDR3. In der Juni-Ausgabe von Meine Schallplatten ist heute der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki am Mikrofon. Er wurde 1920 geboren in Wurzwarek an der Weichsel, wuchs in Berlin auf, wurde 1938 verhaftet und nach Polen deportiert, wo er von 1940 bis 1943 im Warschauer Ghetto lebte und sich dann nach der Flucht aus dem Ghetto illegal in Warschau aufhielt. Reich-Ranicki begann zunächst als freier Schriftsteller in Polen. 1958 kehrte er aus Polen nach Deutschland zurück und ist seitdem mit seinen Kritiken und Arbeiten in der Zeit und der Frankfurter Allgemeinen zur zeitgenössischen Literatur eine der maßgeblichen Instanzen der deutschen Literaturkritik geworden.
Musik im Warschauer Ghetto. Und das klingt nicht schön, das klingt recht unwahrscheinlich. Und doch hat die Musik gerade damals im Warschauer Ghetto eine enorme Rolle gespielt. Es hat sich herausgestellt, merkwürdigerweise, dass für Menschen, die in deren Leben die Literatur eine enorme Rolle spielt, die Literatur nicht jene Wirkung hatte, die man eigentlich erwarten könnte. Mir ging es so, ich habe damals kaum Bücher gelesen, wenn Literatur, dann Lyrik, aber Musik hat für mich eine enorme Rolle gespielt, damals eine viel größere als jegliche Dichtung. Musik im Ghetto begann damit, dass ein Orchester gegründet wurde. Und es wurde aus sehr prosaischen Gründen geschaffen. Nämlich, in Warschau gab es bis 1939 drei große Sinfonieorchester, die Warschauer Philharmonie, das Orchester des Warschauer Rundfunks und der Warschauer Oper. In jedem Orchester waren natürlich auch jüdische Musiker, die fanden sich im Ghetto und waren alle arbeitslos. Und um nicht zu verhungern, kamen die auf die Idee, ein Orchester zu gründen und Orchesterkonzerte zu veranstalten. Das war ein Experiment und es hat sich als überaus günstig und glücklich erwiesen. Kurz, die Konzerte waren überfüllt. Gerade dort, gerade in jenen Jahren, wollten Menschen Musik hören. Es gab keinen Konzertsaal, es gab ein altes Varieté, wo man spielen konnte. Es gab ein leeres Kino, ein noch nicht in Betrieb gesetztes Kino, und Kammerkonzerte fanden in allen möglichen kleinen, ganz kleinen Lokalen statt. Mit dem Orchester hatte man etwas Kummer. Ja, es hängt wohl mit der Schwäche der Juden für bestimmte Instrumente zusammen, vor allem in Polen, im Osten. Geiger, Bratschisten, Cellisten, Kontrabass, das gab's in Hülle und Fülle. Klarinette, das war kein Problem. Jeder gute Jazz-Klarinettist konnte sofort im Symphonieorchester spielen. Man war erstaunt, wie leicht die das von einem Genre zum anderen übergehen. Auch mit dem Schlagzeug gab es keinen Kummer. Nein, drei Instrumente waren schwer zu besetzen. Das war die Oboe, das war das Horn, das war das Fagott. Man ersetzte das mit anderen Instrumenten. Es klingt schrecklich. Man stelle sich vor, ein Symphonieorchester, in dem keine Hörner sind, sondern die Hörner von Saxophonen gespielt werden. Das ist schon schlimm gewesen, aber es war besser als gar nichts. Da man also mit der symphonischen Besetzung etwas Kummer hatte, spielte man besonders gern Werke für Streichorchester. Was nur da war, was Notenmaterial da war für Streichorchester, wurde gespielt von Vivaldi bis heute. Und man hat auch nicht selten Werke, die für Streichquartett geschrieben sind, vom ganzen Streichorchester spielen lassen. So beispielsweise die große Fuge Opus 133 von Beethoven, die übrigens nicht erst im Ghetto vom Streichorchester gespielt wurde. Wenn ich mich recht entsinne, hat Bülow sie auch schon von einem ganzen Streichensemble spielen lassen. Die große Fuge ist damals, wenn man so sagen darf, einer der Schlager des Orchesters im Ghetto gewesen.
Thank you.
Im Warschauer Ghetto habe ich, damals ein sehr junger Mensch, zum ersten Mal im Leben Bruckner gehört. Und Bruckner im Ghetto, das klingt auch etwas seltsam, etwas merkwürdig. Ich weiß nicht recht warum, vielleicht deshalb, weil wir mit Bruckner eine so deutsch-österreichisch-christliche Musik verbinden in unserer Vorstellung in einem viel höheren Maße als bei Beethoven oder Brahms. Man spielte im Warschauer Ghetto eben, weil man keine Symphonien von Bruckner aufführen konnte. Das Orchester reichte aus für Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Tschaikowski natürlich. Dvorak wurde viel gespielt, aber für eine Mahler-Symphonie war es schon unmöglich, auch für eine Bruckner-Symphonie. Das war ja nicht denkbar. In manchen Bruckner-Symphonien braucht man vier Tuben, das hat man natürlich nicht. Aber das Orchester spielte, und das ist mir unvergesslich, ein Werk, das ich seitdem immer wieder höre, das Streichquintett von Anton Bruckner, genauer gesagt, den langsamen Satz. Und so seltsam dies klingen mag, in meiner Erinnerung ist dieser langsame Satz immer verbunden mit dem Leben im Warschauer Ghetto um 1940-41. Das Repertoire, das zur Verfügung stand, reichte nicht aus. Eine der Schwierigkeiten bestand ja darin, dass nicht genug Notenmaterial im Ghetto vorhanden war, und das führte zu merkwürdigen Situationen. Ein Geiger im Ghetto wollte das Violinkonzert, das berühmte von Paganini, spielen. Und es gab nur einen Klavierauszug. Na, da hat man jemanden im Ghetto gebeten, den Klavier aus dem Klavierauszug die Orchesterstimmen zu rekonstruieren oder neu zu schreiben, jedenfalls. Man hat auch im Ghetto Kompositionsaufträge verteilt. Natürlich ganz wenige, es gab ja wenige Komponisten, aber ich sagte schon vorher, man war bestrebt, möglichst häufig Streichmusik zu spielen, weil das Streichorchester das Allerbeste war, weit besser als die zur Verfügung stehenden Bläser. So hat der damals im Warschauer Ghetto wirkende Dirigent Simon Pullmann, der kurz davor in Wien bekannt geworden war, von Wien nach Warschau für einige Wochen kam und in Warschau vom Kriegsausbruch überrascht wurde und stecken blieb. Der Pullmann kam auf eine gute Idee, nämlich auf die 5 Klavierwalzer von Brahms instrumentieren zu lassen für das Streichorchester. Er hat einen im Ghetto lebenden Komponisten beauftragt, das zu machen, und ich glaube, er hieß Reis, der Komponist, ich bin gar nicht mehr sicher, ich kann mich an den Namen kaum erinnern, ein stiller, sehr stiller Mann, der sich etwas linkisch verbeugte nach dem außerordentlichen Erfolg der 5 Walzer, die er für Streichorchester instrumentiert hat. Die Noten sind natürlich verloren gegangen, wir haben dieses Material nicht. Aber ich habe das einmal dem polnischen Dirigenten Jan Krenz, der damals Chef des großen Orchesters des polnischen Rundfunk in Katowice war, erzählt. Und er fand das eigentlich auch eine gute Idee, die Brahms-Walzer für Streichorchester zu bearbeiten. Er hat sie selber instrumentiert und unter seiner Leitung hören Sie jetzt einen dieser Walzer. Der Besuch eines Symphoniekonzerts oder überhaupt eines Konzerts im Warschauer Ghetto war immer mit einem Risiko verbunden. Die Konzerte konnten abends natürlich nicht stattfinden. Abends war Polizeistunde, keiner durfte auf die Straße gehen. Sie fanden meist am Sonnabend, Vormittag statt. Sonnabend war der arbeitsfreie Tag, manchmal nachmittags um 5 in den sogenannten Volksküchen. Da spürte man noch den Geruch der Suppe, die da gekocht wurde, und da fanden rasch, wurde der Saal umgebaut, wurden Stühle hingestellt, und in solchen Volksküchen fanden Kammerkonzerte statt. Der Besuch eines Konzerts war immer mit dem Risiko verbunden, dass man natürlich unterwegs, bevor man hinkam, überfallen wurde von, natürlich von wem? Natürlich von Deutschen, von Uniformträgern. Und das Problem war immer, wenn ein Jude im Warschauer Ghetto Straßen ging und es kam ihm ein deutscher Uniform entgegen, dann war immer das Problem, soll er die Hand zum Hitlergruß erheben oder nicht? Tat er es nicht, konnte er dafür verprügelt werden, dass er den Herrenmenschen, der da auf der Straße war, ignoriert habe. Tat er konnte er ebenfalls verprügelt werden und angebrüllt werden, Bist du denn mein Kamerad, dass du mich grüßt? Die Situation war schwierig, so wie mit dem, wie der Narr im König Lear zu sagen pflegt. Man prügelt mich dafür, dass ich lüge, andere prügeln mich dafür, dass ich die Wahrheit sage und wieder andere dafür, dass ich schweige. Nun, dennoch, trotz des Risikos gingen sehr viele Menschen immer wieder in die Konzerte. Die waren auch nicht teuer und es war auch das wirklich die einzige große Ablenkung. Man muss ja verstehen, keiner hatte ein Radio, das war ja verboten im Ghetto. Es gab im Ghetto Theater in polnischer und in jiddischer Sprache, die waren schlecht, die waren überhaupt nicht vergleichbar mit dem teilweise hochbeachtlichen musikalischen Niveau der Konzerte. Bei einem dieser Konzerte passierte etwas ganz und gar Ungewöhnliches. Gespielt wurde die Mozart-Symphonie in G-Moll. Alles war ganz normal, alles nichts Besonderes. Gegen Ende des dritten Satzes tauchten im Saal plötzlich 2, 3 Deutsche auf in Uniform. Sofort merkten alle, was sich da abspielt, dass da plötzlich Deutsche sind. Und keiner ahnte, wusste, konnte sich vorstellen, was nun kommen werde. Werden sie brüllen, werden sie schießen, werden sie sagen, alle raus, werden sie irgendwo... Man, es war nicht berechenbar. Sehen Sie, ein Deutscher im Warschauer Ghetto, das war für die dortige Bevölkerung wie irgendein völlig sinnlos um sich fuchtelndes Tier. Man konnte gar nicht wissen, was er macht. Er konnte plötzlich alle erschießen oder nicht erschießen oder einzelnen Leuten was antun oder brüllen oder nicht. Man, alles war möglich. Keiner war Rechenschaft schuldig. Der Satz ging zu Ende. Es begann der nächste Satz. Die zwei oder drei Deutschen blieben weiter stehen am Eingang und begann nun der vierte Satz. Natürlich hatte der Dirigent das gemerkt, alle merkten, dass hier Deutsche gekommen waren. Das war völlig ungewöhnlich, einmal der Vorgang. Noch nie habe ich den Anfang dieses vierten Satzes der G-Moll-Symphonie von Mozart mit einem so starken Tremolo bei den Geigen gehört. Alle hatten Angst, alle im Saal, natürlich, es reicht, die Musiker und der Dirigent. Die spielten bis zu Ende, die Symphonie war zu Ende, und das Publikum begann etwas zögernd zu klatschen, und nun geschah etwas völlig Außergewöhnliches, etwas Einmaliges, ein Vorfall, von dem man Tage, wenn nicht wochenlang im Ghetto sprach, erzählt. Die Deutschen haben nämlich ebenfalls geklatscht, haben nicht gebrüllt, nicht geschossen, gar nichts getan. Sie haben nach der Mozart-Symphonie geklatscht und dann haben sie genickt, leicht gewinkt und sind rausgegangen, haben niemandem etwas angetan. Das war unerwartet, das war einmalig, das war gegen die Regel. Und immer wenn ich diesen vierten Satz der G-Moll-Symphonie höre, muss ich an diesen Vorfall denken. Ich sagte schon vorher, nicht nur Symphoniekonzerte wurden im Ghetto veranstaltet, sondern auch Klavierabende, Violinabende, Kammermusik, Konzerte. Alles war sehr merkwürdig. Es haben viele junge Musiker, junge, das heißt so 20, 25 Jahre alt, im Ghetto debütiert. Mitten im ganzen Unglück des Ghettos war das doch für diese Musiker unerhört wichtig. Es waren ja so ungewöhnliche Bedingungen. Und man konnte da unter diesen Bedingungen einiges erfahren, was man sonst nie im Leben erfahren kann. Beispielsweise, ein hungernder Geiger kann sehr schön Violine spielen. Auch ein hungernder Cellist. Aber ein sehr hungriger Posaunist oder Trompeter kann nicht gut Posaune oder Trompete spielen. Um zu blasen, kann man nicht, stellt es sich heraus, das kann man nicht einigermaßen gut machen, wenn man sehr, sehr hungrig ist. Im Ghetto waren beinahe alle, beinahe immer sehr hungrig. Ein vermögender Mann im Ghetto, ein Arzt, dem es gut ging, der hat sich als Mäzen betätigt. Er hat dem Symphonieorchester an jenem Samstag vor dem Konzert ein Frühstück spendiert für das ganze Orchester, damit die Musiker etwas besser spielen und vor allem, damit die Bläser ihre Aufgabe erfüllen können. Dies nur so am Rand als Musikerfahrungen unter ungewöhnlichen Umständen. Ungewöhnlich vielleicht auch ein anderer Umstand. Ich erinnere mich an einen Pianisten, der im Warschauer Ghetto zum ersten Mal in seinem Leben das Beethoven-Konzert Nummer 5 S-Dur gespielt hat. Der Lehrer dieses Pianisten, ein bekannter polnischer Pädagoge, war kein Jude, er lebte außerhalb des Ghetto. Weder konnte der Schüler zum Lehrer gehen, noch der Lehrer zum Schüler. Aber damals gab es noch Telefonverbindungen zwischen dem Ghetto und dem Teil außerhalb des Ghettos. Und so hat er telefonisch mit seinem Lehrmeister stundenlang das ganze Konzert einstudiert, alle Hinweise telefonisch erhalten, obwohl die Entfernung zwischen dem Professor und dem jungen Pianisten nicht größer war als 3 oder 4 Kilometer. Und er hat dann mehrfach und mit großem Erfolg das Klavierkonzert S-Dur im Warschauer Ghetto gespielt. Er wurde, wie beinahe alle Musiker aus dem Warschauer Ghetto, vergast. Auch er hat das nicht überlebt. Viel wurde Kammermusik im Ghetto gemacht. Es gab ein sehr gutes Streichquartett, es wurden Violinsonaten auch immer wieder aufgeführt. Vielleicht war das am einfachsten zu machen. Es war kein großer Apparat nötig, nicht viele Musiker, 2, 3 Musiker, die in einer Wohnung proben konnten. Ein Symphonieorchester kann ja nicht in einer Wohnung proben. Und ich erinnere mich sehr gut an eine Geigerin, die ich sehr geschätzt habe, eine sehr solide, gute Geigerin im Warschauer Ghetto, die gar nicht mehr von der allerjüngsten Generation war. Und ich erinnere mich an ein Konzert eben in einer solchen Volksküche, wo man noch den Geruch der gar nicht so guten Suppe, die aber besser war als gar nicht, noch in der Luft spürte. Und sie spielte damals die Brahmsche A-Dur-Sonate, die sogenannte Meistersinger-Sonate. Thank you. Konzerte spielten also eine gewaltige Rolle im Leben einer gar nicht so kleinen Minderheit innerhalb des Warschauer Ghettos. Aber leider gingen sie eines schönen Tages zu Ende. Nein, es ging nicht gleich zu Ende, sondern es kam eine überraschende Änderung. Der Kommissar für den jüdischen Wohnbezirk in Warschau, das heißt also die administrative Behörde, der das Warschauer Ghetto unterstand, und man darf nicht vergessen, dass im Warschauer Ghetto 400 bis 500.000 Menschen lebten, dieser Kommissar verbot eines schönen Tages deutsche Musik. Übrigens nur ein Wort über die Zahl der Einwohner. Es kann etwas merkwürdig klingen, wenn ich von 400 bis 500.000 Menschen spreche, als sei das nicht genau festgestellt worden. Der Grund war, dass im Warschauer Ghetto, der Grund für diese merkwürdige Angabe hinsichtlich der Bevölkerungszahl, ist einfach darin zu sehen, dass im Warschauer Ghetto zwar unendlich viele Menschen starben, Hunger, Seuchen, dergleichen, dass aber gleichzeitig die Bevölkerung sich vergrößerte aus Gründen, die vorerst unbegreiflich waren. Und sehr bald ahnten manche, dass das nichts Gutes, auf nichts Gutes verweist. Folgende Gründe. Es wurden im Laufe des Jahres 41 und vor allem Anfang 42 die Ghettos in anderen kleinen Städten, in kleinen, nicht in anderen, aber in kleinen Städten des Gouvernements Warschau liquidiert. Und die dort wohnenden Juden wurden alle nach Warschau, ins Warschauer Ghetto gebracht. So dass die Bevölkerung des Warschauer Ghettos trotz der Seuchen, des Hungers, wuchs. Warum das getan wurde, liegt auf der Hand. Es war die Vorbereitung für die Deportation der Juden in die Gaskammer. Es war bequemer, sie konzentriert in einigen großen Zentren des Generalgouvernements Polen zu haben. Die Konzerte wurden also zunächst jetzt eingeschränkt hinsichtlich der Programme. Es durfte nicht mehr deutsche Musik gespielt werden. Das war eine ziemlich schwierige Situation, denn welche Musik blieb dann übrig? Dann hieß es wieder, das war noch schlimmer, es darf nur jüdische Musik gespielt werden. Die Folge war, dass wir das Violinkonzert von Mendelssohn immer häufiger hörten. So häufig, dass man es kaum noch ertragen konnte. Aber ich gebe zu, bei einem Schrecklichen, das man im Warschauer Ghetto erlebt hat, ist darüber zu reden ziemlich müßig. So schlimm war das auch wieder nicht, dass wir oft das Violinkonzert von Mendelssohn, die Symphonien von Mendelssohn hörten und vieles, was von Komponisten jüdischer Herkunft gespielt werden konnte. Nachher wurden die Konzerte ganz und gar verboten. Das hatte zur Folge, dass etwas unter den musikliebenden Menschen im Ghetto modern, populär wurde, was man vorher kaum kannte. Wir jungen Leute, die wir uns für Musik interessierten, darunter auch die Geiger, die Pianisten, die als Solisten aufgetreten waren, auch jüngere Orchestermusiker, aber auch viele Dilettanten, viele Menschen, die einfach Musik liebten, veranstalteten Schallplattenkonzerte. Man traf sich in einer Wohnung, man wohnte ja im Warschauer Ghetto unter sehr beengten Bedingungen, in sehr kleinen Wohnungen. Aber manche hatten zufällig noch eine Wohnung mit einem großen Zimmer, wo sich 15, 20 Menschen treffen konnten. Natürlich, die Platten, die noch im Ghetto so vorhanden waren, waren zufällig vorhanden. War ganz chaotisch. Es gab, nehmen wir an, ich erinnere mich, die erste von Brahms und die vierte von Brahms unter Bruno Walter. Nur bei einer der beiden Aufnahmen fehlte plötzlich ein Teil, eine Platte fehlte, war irgendwo verloren gegangen. Natürlich waren das noch die alten Schellackplatten. Wir trafen uns also zu diesen Schallplattenkonzerten und liehen die Platten aus. Sie wurden für den Abend von verschiedenen Freunden geholt, das wurde zusammengestellt. Das war mit großem Risiko nicht verbunden. Auch Versammlungen in Wohnungen waren im Ghetto verboten. Aber dass unter eine Kontrolle kommen würde, damit hatten wir nicht gerechnet. Und das war auch nicht so. Und wir hörten da diese Schallplatten. Es zeigte sich auch bei den Plattenkonzerten, dass das Bedürfnis, Musik zu hören, viel größer war als das Bedürfnis, Texte zu hören. Man hat im Ghetto auch literarische Abende oder Vormatinees veranstaltet, wo Lyrik gelesen wurde. Sie waren weniger, weit weniger erfolgreich als die Konzerte. Es scheint, dass das Wort, das präzise Wort, in einer so hoffnungslosen Situation die Menschen weniger anspricht, weniger erreicht, zu erreichen vermag als die Musik. Von den Platten, an die ich mich besonders gut erinnern kann, unter diesen Platten gab es eine, die mich damals tief beeindruckt hat, nämlich das Mozartsche Violinkonzert in G-Dur, gespielt von Yehudi Menuhin. Ich habe unlängst aus Anlass des 70. Geburtstags von Menuhin einer öffentlichen Veranstaltung gesprochen und Menuhin bei verschiedenen Gelegenheiten gesehen. Und er scheint ihn tief beeindruckt zu haben, dass etwas passiert war, womit er gar nicht rechnete, dass seine Kunst sogar im Warschauer Ghetto angekommen war. Und mir will erscheinen, vielleicht ist es Fantasie, vielleicht Sentimentalität, dass ich dieses Konzert nie wieder so herrlich gehört habe, wie damals auf dieser Platte, gespielt vom jungen Menuhin, den wir auch jetzt hören werden. Im ersten Satz des Violinkonzerts G-Dur in einer Aufnahme aus dem Jahre 1935. Thank you. Natürlich waren wir bei diesen Schallplattenkonzerten in Privatwohnungen ganz und gar davon abhängig, welche Platten sich im Ghetto fanden. Das hing völlig von Zufällen ab. Die musikinteressierten jungen Leute suchten in den Wohnungen von Bekannten oder Freunden Platten, genauso wie man Bücher suchte, wenn man etwas lesen wollte. Und es fanden sich auch ab und zu Platten, auch originelle, wichtige Sachen, oft nur Bruchstücke, nur Teile von Oratorien oder Symphonien. Und man war schon glücklich, wenn man diese Teile gefunden hatte. So kann ich mich erinnern, dass ich damals zum ersten Mal im Leben eine Bruckner-Symphonie hörte. Genau gesagt gar nicht die Symphonie, sondern lediglich das Scherzo aus der vierten, der sogenannten romantischen Symphonie von Bruckner. Ein herrliches Scherzo. Und ich hörte es immer wieder, kannte die Symphonie nicht, sondern nur dieses eine Scherzo. Natürlich wurden auch Werke gern gespielt, wenn wir die Platten fanden, die von den Musikern im Ghetto in Konzerten gespielt wurden. Man wollte ja, man hatte ja keine rechten Vergleichsmaßstäbe, sehen, wie die Sonaten, die Klavierwerke, die im Ghetto gespielt wurden, wie die von den Meistern auf Platten produziert waren. Übrigens, eins muss man wissen, ich sagte vorher, dass in einem bestimmten Augenblick deutsche Musik und dann nicht-jüdische Musik verboten wurde. Insgesamt war aber von Anfang an im Ghetto und außerhalb des Ghettos, im Chopin war in Polen während der deutschen Besatzung verboten. Man fürchtete, dass von der Musik Chopins eine solche revolutionäre oder mobilisierende Wirkung ausgehen könnte, dass dies geradezu gefährlich sein könnte für die deutsche Besatzungsbehörde. Ein wirklich ungewöhnlicher Fall, dass ein Komponist noch so viele Jahre nach seinem Tod so eingeschätzt wurde. Wir hörten also, wie gesagt, gern die Kammermusikwerke oder Solowerke, die die jungen Musiker im Ghetto spielten, wollten nun wissen, Kreuzersonate von großen Geigern, von einem großen Geiger und Pianisten gespielt, klingt wie das, was wir von unseren Musikern hörten, sich verhält zu den berühmten Interpretationen. Ein sehr beliebtes Stück im Ghetto, das war ganz einfach eine Frage der Epoche, das war damals schließlich vor über 40 Jahren, vor 45 Jahren, war die damals, wie gesagt, sehr populäre Sonate A-Dur für Violine und Klavier von César Franck. Ein junger Geiger hatte mit einem Pianisten diese Sonate mehrfach im Warschauer Ghetto gespielt. Übrigens kann ich mich genau entsinnen, dass dieser Geiger nachher aus dem Ghetto geflohen ist, in einem Symphonieorchester, ich weiß nicht mehr genau wo, ich glaube in Lemberg, eine Stellung als Geiger bekommen hat, aber kurz danach als Jude denunziert und erschossen wurde. Und wir hörten also, wie gesagt, die Platte, die bekannt ist, die César Franck-Sonate in A-Dur, gespielt von Jacques Thibault und Alfred Cortot. Thank you. Am 22. Juli 1942 begann die Umsiedlung der Juden aus dem Warschauer Ghetto in den Osten. So hieß es, das war die Bezeichnung, die offizielle Umsiedlung. Es war keine Umsiedlung, es war die Deportation. Und die Züge, die vom Warschauer Umschlagplatz, so hieß dieser Ort, abgingen, diese Züge fuhren alle, beinahe alle nach Treblinka, wo in den Gaskammern die Juden ermordet wurden. Einige fuhren auch nach Auschwitz und Majdanek, aber die überwiegende Mehrheit der Warschauer Juden wurde in Treblinka vergast, am Ende Juli und im August und noch September 1942. Die Menschen, die zu den Zügen geführt wurden, in denen sie, es waren Viehwaggons, verfrachtet wurden wie Vieh, wurden so viele Menschen in einen Waggon hineingesteckt, dass sie kaum atmen und sich bewegen konnten. Die Fahrt dauerte freilich nicht lange, denn es war eine Eisenbahnfahrt von kaum 2 Stunden, ist gar nicht weit von Warschau, die große Gaskammer Treblinka, gelegen. Jene, die das beobachtet haben, die dort waren und irgendwie überlebt haben, erzählten, dass ein merkwürdiger Anblick zu sehen war, während die Juden in letzten Augenblicken geführt wurden oder gestoßen wurden, gejagt wurden in die Waggons. Unter ihnen gab es ab und zu Juden, Männer oder Frauen, die etwas in der Hand trugen, was ungewöhnlich war. Alle hatten irgendwas, eine Tasche, eine Aktentasche, glaubten, etwas Wäsche oder irgendwas könne noch nützlich sein, glaubten, sie würden vielleicht leben können, sie wussten nicht, dass sie noch am selben Tag ermordet werden. Und manche trugen in der Hand einen Kasten mit einer Violine oder einer Bratsche oder einer Trompete, einer Klarinette. Das waren diejenigen, die meinten, Musik, das sei doch eine deutsche Kunst. Und die Deutschen lieben die Musik und die Musiker. Und vielleicht wird man irgendwo, bevor einem was passiert, wird man einen, der erkennbar ist als Musiker, der nützlich sein kann als Geiger, als Cellist. Vielleicht wird man ihn nicht vergasen, vielleicht wird man ihn, weil er ein Musiker ist, am Leben lassen. Nun, das waren alles Illusionen. Die Musiker aus dem Orchester des Warschauer Ghettos, die Solisten, die da spielten, beinahe alle wurden ermordet. Kaum jemand ist am Leben geblieben. Sie wurden vergast und es hat ihnen gar nichts geholfen, dass sie ein Leben lang deutsche Musik gespielt und an deutsche Musik geglaubt haben.
Auf NDR 3 hörten Sie die Sendung Meine Schallplatten. Am Mikrofon war der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky. Die nächste Folge dieser Reihe senden wir am 27. Juli um 17.05 Uhr mit dem Schriftsteller Hubert Fichte in einer Aufnahme aus dem Jahre 1973.
In der nächsten Sendung hier im Programm von NDR 3 singt der Chor des Norddeutschen Rundfunks, geleitet von Helmut Franz, Chormusik von Johannes Brahms. Sie hören zuerst die Marienlieder für gemischten Chor a cappella Opus 22.